Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Marco Schreil.
Guten Morgen und willkommen zu unserer Sendung. Dimitri Belkin ist zu Gast heute. Er arbeitet beim Zentralrat der Juden, engagiert sich dort maßgeblich für das bessere Miteinander von Juden und Muslimen. Shalom Aleikum heißt das Projekt. Herzlich willkommen Ihnen.
Ich danke Ihnen. Guten Morgen.
Wir müssen ein kleines bisschen ausholen. Mit Anfang 20 sind Sie nach Deutschland gekommen, haben eine neue Heimat gefunden. Sie sind damals aus der Sowjetunion, dann aus der Ukraine nach Deutschland gekommen, waren einer der 250.000 sogenannten jüdischen Kontingentflüchtlinge. Das ist jetzt fast 30 Jahre her. Wie deutsch sind Sie denn?
So deutsch wie einer deutsch sein kann, der 22 Jahre in der Ukraine, in der Sowjetunion gelebt hat und inzwischen 25 Jahre in Deutschland. Ich würde auf jeden Fall mit dem Wort Deutsch nicht fremdeln, das ist völlig in Ordnung für mich. Ich habe nur den deutschen Pass, also die deutsche Staatsangehörigkeit und ich identifiziere mich mit der Sprache, mit der Kultur. Also Heimat 1a, Heimat 1b, ich differenziere das nicht, aber ich bin durchaus hier zu Hause und nur hier. Das heißt, es gibt keine weiteren Varianten in meinem Kopf, aber auch in meinem Koffer.
Und 1a ist Deutschland?
1a ist heute Deutschland, weil ich Realist bin sozusagen und weil ich im Heute lebe. Deswegen 1a ist heute eindeutig Deutschland, obwohl ich russischsprachig zu Hause unterwegs bin.
Dann werden wir dieses 1a, 1b mal besprechen in der kommenden Stunde. Vor allem auch diese Aufgabe, die Sie haben, nämlich Religionen zusammenzubringen. Nämlich Juden und Muslime. Shalom Aleikum. Das ist Ihnen sehr wichtig. Wie sind Sie drauf gekommen?
Wir sind drauf gekommen, weil wir nach etwas gesucht haben, was eben, wie Sie sagen, jüdisch-muslimisch, hebräisch-arabisch ein Zusammenspiel erlaubt. Shalom Aleichem, Salam Aleikum. Das sind Begrüßungen, die einfach sagen, Hallo, guten Tag, Friede sei mit dir. Und wer so begrüßt, der bleibt irgendwo im Diskurs des Friedlichen. Das ist sozusagen die eine Aussage dieses Projekts oder unseres Vorhabens. Und die andere ist Prävention des Antisemitismus. Wie man beides unter einen Hut bringt, ein sehr politisches Thema sozusagen mit einem Vertrauensthema, das ist unsere Aufgabe, unsere Herausforderung und gewissermaßen auch unsere Freude.
Wie ist es dazu gekommen?
Es ist so dazu gekommen, dass die Staatsministerin für Migration, Integration und Flüchtlinge, Frau Wittmann-Mautz, uns angesprochen hat und gefragt, ob der Zentralrat der Juden sich so etwas vorstellen könnte. So etwas im Sinne jüdisch-muslimischer Dialog und Prävention des Antisemitismus. Das haben wir als großes Zeichen des Vertrauens gesehen. Das sehen wir bis heute so. Das ist alles unsere Arbeit, Vorarbeit und aktuelle Arbeit.
Herr Belkin, wenn die Staatsministerin auf Sie zukommt, dann muss es ja eine Notwendigkeit geben.
Es gibt offensichtlich eine große Notwendigkeit, denn wenn wir nach 3, 4 zentralen Themen für diese Gesellschaft suchen oder fragen würden, 4, 5 wahrscheinlich, dann würden wir meiner Überzeugung nach unbedingt bei diesem Thema landen. Denn das sind nicht nur 2 wichtige Minderheiten in diesem Land, das ist auch ein neues Miteinander in einem neuen Deutschland. Und das knüpft ein bisschen an Ihre ursprüngliche Frage, Heimat 1a, 1b und so weiter. Wir sind in einem Deutschland, in einem Europa vom 21. Jahrhundert. Und hier sind die Fragen anders gestellt. Hier spielt die Herkunft sozusagen und Biozugehörigkeit zu einer Heimat, zu einem Land nicht mehr so eine entscheidende Rolle. Und hier spielen auch wichtige Konflikte eine Rolle. Und da sind wir schon bei diesem Thema.
Was wünscht sich die Bundesregierung, wenn sie auf Sie zukommt? Und was wünschen Sie sich in diesem Miteinander von Juden und Muslimen in Deutschland?
Ich glaube, die Frau Staatsministerin, und vielleicht, wenn man etwas verallgemeinert sagen kann, wünscht sich klaren Fortschritt in einem Miteinander von 2 Minderheiten sozusagen, die wichtig für dieses Land sind. Der Zentralrat der Juden wünscht sich eindeutig eine neue Ebene des jüdisch-muslimischen Dialogs, ein neues Vertrauen und wir wünschen uns den Abbau von Antisemitismus ganz konkret, denn selbstverständlich, und das haben wir auch von Anfang an gesagt sozusagen, wir wissen sehr genau, es gibt einen stark präsenten, verbreiteten Antisemitismus bei Muslimen oder unter Muslimen in diesem Land und unser Ziel ist durch den Dialog, also nicht durch harte Maßnahmen, durch irgendwelche polizeilichen oder dienstlichen Maßnahmen, sondern durch den Dialog der Willigen sozusagen, diesen Antisemitismus abzubauen.
Wie erleben Sie den Antisemitismus?
Also ich komme zu Ihnen auch ohne Kippa, wenn ich in der Synagoge bin, dann trage ich eine Kippa, wenn ich draußen bin, dann trage ich keine. Ich trage auch keine Baseball-Cappy sozusagen, das heißt, ich bewege mich durch die Welt, durch die Berliner Welt ohne Kippa. Hier gibt es auch nicht sozusagen den Antisemitismus. Also wenn die Leute jetzt einen Juden erkennen und dieser Jude zum Beispiel eine Kippa trägt oder auch Pes, also diese Locken oder auch langen Bart oder entsprechend angezogen, dann glaube ich, in diesem Stadtteil, wo wir uns jetzt befinden, irgendwo an der Grenze zwischen Schöneberg und Wilmersdorf, würde das problemlos gehen. Ein paar Stationen weiter Richtung Neukölln und Kreuzberg würde das nicht so problemlos gehen. Das ist das eine. Wir sind beim Zentralrat sehr stark mit Antisemitismus, mit Diskursen sozusagen konfrontiert, wenn Juden oder Israel verbal angegriffen werden. werden, wenn Menschen antisemitische Vorurteile reproduzieren. Von unseren muslimischen Freunden und Freundinnen, mit denen wir zu tun haben, also ich kann sagen, jetzt ein Jahr sind wir unterwegs für dieses Projekt.
Gemeinsam.
Unser Projektteam sozusagen, unsere Leute sind ab und zu mit Vorurteilen konfrontiert, aber diese Vorurteile sind eher positiver Natur sozusagen. Das heißt, oh, Zentralrat der Juden kommt auf uns zu, wie geht das? Also wie wollen wir reagieren? Wie können wir uns überhaupt da öffnen sozusagen? Also dieses Vertrauen muss aufgebaut werden. Ich sehe das jetzt auch als ganz wesentliches Element unseres Jobs und da sind wir inzwischen Profis sozusagen, dass man den Menschen das Gefühl gibt, wir wollen euch nicht vorführen. Das ist eine vertrauensvolle Angelegenheit.
Herr Belkin, wenn Sie aber sagen, Sie sind nicht mit Kippa unterwegs, Sie setzen auch keine Baseballkappe auf. Schützen Sie sich damit, weil Sie sich eben dann doch nicht hundertprozentig sicher und wohlfühlen? Also gibt es diesen Antisemitismus und gibt es auch diesen Anti-Islamismus, den Sie von Ihren, wie Sie sagen, Freundinnen und Freunden erklärt bekommen?
Das sind zwei sehr, sehr, sehr unterschiedliche Fragen. Ich persönlich bin ohne Kippa unterwegs, weil es irgendwie meinem Lebensgefühl entspricht. Ich würde aber, denn es gab ja diesen Diskurs, kann man das überhaupt, also würde man als Zentralrat der Juden den Juden empfehlen, in bestimmten Teilen von Berlin, Hamburg, Frankfurt, was auch immer, also wir wissen, wie die Großstädte sozusagen strukturiert sind, mit einer Kippa unterwegs zu sein. Ich würde sagen, da spielt das Pragmatische eine ganz große Rolle. Wem danach ist, soll tatsächlich am besten noch was draufsetzen. Mhm. Es gibt Menschen, die sagen, ganz bewusst bewege ich mich durch diese Stadt mit einer Kippa, das ist doch kein Problem, das sind nicht wenige. Für mich persönlich, wie gesagt, ich leide nicht, weil das ist jetzt, mein Leben ist gewissermaßen allweltliches. Es gibt ein religiöses Element in meinem Leben, aber das findet in den geschützten Räumen einer Synagoge oder zu Hause statt. So.
Zu aber Ihrer Frage, Shalom Aleichem, tragen Sie nach draußen. Gibt es da einen dienstlichen und privaten Unterschied für Sie?
Shalom Aleichem tragen wir ganz bewusst nach draußen. Mehr noch, Shalom Aleichem tragen wir in die jüdischen Gemeindezentren. Also uns allen, uns hier in diesem Studio, wo wir jetzt sozusagen uns unterhalten, hier muss man irgendwo auch Hände desinfizieren und schauen und Maske sozusagen, überall Hemdesinformation. Wir sind in einer anderen Zeit, seit 3-4 Monaten. Vor dieser Zeit hatten wir ein wunderbar einfaches und funktionierendes Konzept, dass wir einfach gesagt haben, in diesem Land, deutschlandweit, bespielen wir die jeweiligen Gemeindezentren, die jüdischen. Das heißt, in Osnabrück, in Köln, in Frankfurt, wo auch immer, gehen wir in ein Gemeindezentrum und sagen, wir laden unsere muslimischen Gäste und wir laden auch unsere jüdischen Gäste zu einem Gespräch in ein jüdisches Gemeindezentrum. Und so plötzlich, sozusagen, also das gleichte für mich wirklich einem mittleren Wunder, sagen wir jetzt Leipzig, wir haben ein Treffen von Frauen, jüdische Frauen treffen muslimische Frauen. Mhm. Und plötzlich in einem Raum im Areowitsch-Haus, dem jüdischen Gemeinde- und Kulturhaus in Leipzig, sind mehr Frauen mit Kopftuch vertreten als Männer mit Kippa. Das ist eine absolute Premiere für ein jüdisches Zentrum in diesem Land. Mhm. So gesehen, also das ist sozusagen das auch das Ergebnis dieses Projekts, ein neues Vertrauen und neue Personenkreise, die das hoffentlich weitertragen. Aber Sie haben noch eine Frage gestellt, antimuslimischer Rassismus oder Anti-Islam, so, also dass Menschen jetzt antimuslimisch unterwegs sind. Es gibt dieses Phänomen zweifelsohne. Wenn wir unsere Partner einladen, dann ist es ein bisschen schwierig auch meistens, den Leuten zu sagen, jetzt erzählt mal bitte über den Antisemitismus in eurem Milieu, weil natürlich die Leute, also die Muslime, Musliminnen, sie kommen mit ihren eigenen Schmerzen. In Deutschland als Moslem zu sein, ist auch nicht ganz ohne. Das heißt, die Diskriminierungserfahrungen machen sie auch zweifelsohne und zwar sehr intensiv. Mein Verständnis, das Verständnis unseres Teams und vor allem das Verständnis des Zentralrats der Juden ist, dass wir diese beiden Phänomene, Antisemitismus und antimuslimischen Rassismus, nie gleichsetzen. Wir sagen, wir machen auch kein hierarchisches Verhältnis zwischen ihnen. Wir sagen nur, das sind ganz unterschiedliche Phänomene. Lasst uns nüchtern bleiben und einfach sagen, wir machen jetzt nicht so ein Brei, dass wir sagen, alle Diskriminierungen sind doch das Gleiche. Und das ist unsere Arbeitsweise.
Was wird bei Shalom Aleichem denn genau besprochen? Worum geht es?
Das ist eine sehr gute Frage und auch eine sehr konkrete, als wir uns gefragt haben, was kann man noch erreichen? Dann haben wir uns das Feld angeschaut, mit dem Zentralrat der Juden, das Dialogfeld. In diesem Land, wie Sie wissen, gab es vor allem einen jüdisch-muslimischen Dialog. Und dann, jüdisch-christlichen, Verzeihung. Mhm. Und dann haben wir gesehen, auch bei jüdisch-muslimischen Dialog der letzten Jahre, sehr viele Profis sind unterwegs. Das heißt, Menschen, die einfach von Podium zu Podium, von Stadt zu Stadt, seit Jahren unterwegs sind. Unser Job und unser Anliegen ist, einfach zu sagen, lasst uns die normalen Menschen zusammenbringen, jenseits der Funktionärsebene.
Was kommen da?
Was kommt da zusammen? Also Frauen und Frauen, Lehrer und Lehrer, Start-up-Leute und mit Start-up-Leuten, Gründer mit Gründern. LGBT-Community auf beiden Seiten, Vertreter, Vertreterinnen, Journalisten und Journalistinnen. Wir hatten ein Treffen von zwei Sportlern. Das ist ein hochinteressantes Thema. Wir werden im August ein Treffen von Geistlichen haben. Hoffentlich dann auch nicht sozusagen von erfahrenen Rabbinern und Imamen, sondern von Leuten, die studieren und angehen sind. So. Das heißt, wir wollen Leute, die noch nicht so etabliert sind und nicht sagen, okay, ich beherrsche jetzt die Profisprache, ich kann die Dialogsprache, kein Problem. Mhm. Ich bin politisch-gesellschaftlich korrekt, ich schaffe das. Nein, wir wollen, dass auch etwas Spontanes zustande kommt und dass bei solchen Fragen, hey, was macht er überhaupt? Was bedeutet für dich jetzt eine muslimische Frau in Leipzig zu sein? Das sind diese Fragen, die uns interessieren und das geht wunderbar.
Deutschlandfunk Kultur mit Dimitri Belkin, jüdischer Historiker mit Wurzeln in der Sowjetunion. 1971 sind Sie dort geboren. Welche Erinnerungen haben Sie eigentlich an die UdSSR? Es ist weit weg, ne?
Es ist weit weg, aber es ist auch sehr da, weil ich, wie Sie richtig sagen, Historiker bin und weil ich ein sehr bewusster, hoffentlich Weltbeobachter sozusagen bin und bleibe. Ich habe 19 Jahre in der Sowjetunion gelebt, sozusagen 2 Jahre in der Ukraine. Das ist schon ein Unterschied sozusagen, weil Sie kennen... Offensichtlich war das ein bisschen auch Ihre Erfahrung. Ich glaube, Sie sind in Erfurt aufgewachsen.
Genau.
Wenn man plötzlich im selben Bett, im selben Zimmer, im selben Plattenbau aufwacht,
aber ein anderer
Land,
Staat.
Ja. Nur das Land und der Staat ist sozusagen plötzlich ein anderer. Und ich habe eine ambivalente Erfahrung, um beim Positiven einzusteigen. Ich bin ein Perestroika-Kind, so wie Sie ein Wendekind sind. Das bedeutet, dass diese Emotionalität, diese Euphorie, diese Stimmung, diese neuen Bücher, diese neuen Geschichten und die neuen Menschen, die plötzlich neue Sprachen sprachen, das hat mich bis heute geprägt. Mhm. Ich glaube, ich bin da sozusagen, also die Fähigkeit zu formulieren, zu artikulieren und auch politisch zu sein, kommt von dort. Andererseits war das ganz, also da muss man jetzt, da dürfen wir uns keine Romantik sozusagen unnötig erlaubt, keine Nostalgie. Es war ein Land, was kaputt war. Das war ein Land, wo unter furchtbaren Bedingungen sozusagen Millionen von sehr guten Menschen gelebt haben, sozusagen, die überhaupt nicht zurechtkamen, weder finanziell noch sozial. Das war ein Land, was geschlossen war. Also ich konnte mir nie vorstellen, dass ich mal die Welt sehe, sozusagen, auch wenn ich jung war. Und dann, als dieses Zeitfenster und politisches Fenster aufging, war klar, wir müssen raus, einfach um zu schauen, sozusagen, wie die Welt so aussieht, bevor es wieder zugemacht wird.
Und Sie haben sich entschieden, dort wegzugehen. Also auch den Staat, der Ihre Heimat abgelöst hat, die Ukraine zu verlassen und nach Deutschland zu gehen. Wie ist diese Entscheidung für Sie gefallen? Warum haben Sie das gemacht und was haben Ihre Eltern dazu gesagt, den Sohn auf diese Art und Weise zu verlieren?
Meine Eltern haben mir $35 gegeben. Das war ganz wichtig, $35 für eine Reise nach Kiew und für, also es gab damals vor der deutschen Botschaft Schlangen, weil Menschen standen und wie Sie wissen, der Schwarzmarkt in zu unruhigen Zeiten sozusagen floriert und das war auch der Schwarzmarkt des Verkaufens der Plätze, der Stellen sozusagen in dieser riesigen Schlange der Juden, die auswandern wollten. Und so konnte ich für $30, glaube ich, diesen Platz relativ guten in der Schlange erworben sozusagen. Und dann habe ich einen ehemaligen DDR-Diplomaten getroffen in einer Bude sozusagen neben der Botschaft, Herrn Schatz, Kurt Schatz, ein Berliner. Über den schreibe ich auch in meinem Buch Germania. Und Herr Schatz hat mich einfach interviewt und gefragt, so wie geht's so? Was für einen Antisemitismus haben Sie erlebt? Was wollen Sie in Deutschland? Wo wollen Sie hin? Ich wollte studieren. Ich wollte raus, also wir heirateten meine Frau, damalige und jetzige, einen Monat vor meiner Ausreise sozusagen und ich wollte, dass sie mir folgt.
Mhm. Diese Reise in das neue Leben, wie war die? Diese Busreise, die Sie auch in Ihrem Buch beschreiben?
Das war so wie, ich überlege mir heute, womit wir das vergleichen könnten. Heute, die Generation meines Sohnes, er ist 20, würde das wahrscheinlich nicht mehr verstehen, weil die Reisen nicht mehr für 4-5 Tage für immer aus sozusagen. Dass man sagt, ich setze mich in Kiew in einen Bus. Ja, bitte sehr, herzlich willkommen. Also in deinem Pass steht sozusagen Ausreise, Visum für Deutschland. Viel Glück. Und dann reist man durch die Zeiten. Erlebt haben wir starke Menschen, die mit ihren Familien für immer gingen sozusagen und die ganze Emotionalität eines überfüllten Busses. Erlebt haben wir die ukrainischen Zöllner, die Geld wollten, die polnischen Zöllner, die Geld wollten, die Deutschen, die Zigaretten wollten, die wollten kein Geld, die wollten Zigaretten finden. Denn sie gingen davon aus, dass wir Wodka und Zigaretten schmuggeln. Die Zöllner sozusagen der ehemaligen sozialistischen Länder wollten Geld und ich hatte das nicht, deswegen konnte ich nichts geben. Und wenn du kein Geld hast, musstest du damals sozusagen die ganzen Taschen auspacken. Das heißt, bitte sehr, hier ist meine Unterhose, bitte sehr, hier ist mein Buch, hier ist das und das. So. Und dann haben wir Deutschland erlebt. Also irgendwann strahlen sozusagen gelb oder blau, diese Tankstellen. Irgendwann sehen wir die kleinen Städte sozusagen. Also ich habe damals schon einen klaren Unterschied gesehen bei der Einreise zwischen Ostdeutschland, was damals absolut kaputt war, die kleinen Städte, die heute super gut nach Barock aussehen. Sozusagen war das damals katastrophal. Und dann irgendwann, je westlicher es wurde, desto provinzieller sozusagen und weihnachtlicher es wurde. Weil die kleinen Städte vor Weihnachten, das war Anfang Dezember 1993, und es standen irgendwelche Kerzen in Fenstern, das waren so diese Kerzenständer, und wir dachten, das sind alles Hanukkiot, also das sind sozusagen diese Hanukkah-Leuchter, weil ich wusste, ich hatte keine Ahnung vom Judentum, praktisch keine Ahnung, aber ich wusste, Hanukkah hat so ein Hanukkah-Leuchter sozusagen zum Symbol. Und wir dachten damals, so viele Juden seien in diesem Land, dass sie in Fensterbänken sozusagen.
Also haben Sie
diese, wir haben christliche Symbole als jüdisch interpretiert, und es kam im übermüdeten Kopf sozusagen dieser komische Gedanke, das sind alles Juden. Das waren absurde Sachen, also wir hatten keine Ahnung. Und wir haben älteren Menschen, die verwirrt waren, geholfen mit den Taschen, mit dem Auspacken, und Leute haben Kartoffeln, also rohe sozusagen Kartoffeln mit nach Deutschland gebracht, denn sie haben gehungert in ihrem ersten Leben, und sie dachten, okay, wenn ich jetzt irgendwo im Wohnheim ankomme, wer weiß, ob ich dort Kartoffeln kaufen kann, haben sie mitgebracht.
Haben Sie sich sofort wohlgefühlt?
Ankommen war in Karlsruhe, und Karlsruhe war so, also einerseits übernachten sozusagen in so einem Biotop der frühen Globalisierung, das war so ein Ankommenslager für Flüchtlinge von überall. Und dort kann man sich nicht wohlfühlen, aber 3 Nächte dort habe ich verbracht. Und gleich, also ich war ein Intellektueller, ich dachte sozusagen, als Intellektueller habe ich Ausstellungen zu besuchen, Menschen zu treffen. Und ich war im wunderschönen Park, ich war in wunderschönen Museen. Wow, wie interessant. Und 3 Tage später mit dem Bus in die schwäbische Provinz nach Reutlingen. Das war schwer zu mögen, nicht weil die Stadt
schwer
Reutlingen...
Schwer zu verstehen
auch, schwer
oder?
Zu verstehen, weil sozusagen die Frage war, die wir uns alle stellen, wo sind hier die Menschen? Und die Antwort, die Erfahrene gaben, die sind in ihren Autos und in ihren Wohnungen. Weil die Menschen, wie Sie wissen, im Westen sind kaum draußen. Also in Berlin schon, aber in den Kleinstädten sehen sie keine Menschen. Mhm. Und wir kamen aus einer Kultur, wo Leute zu 100.000 nach draußen gehen, sozusagen. Mhm. Das ist auch sehr oft ein Empfinden von Israelis hier. Es fehlen einfach die Menschen, sozusagen. Also wo sehen sie? Natürlich, also man landet im Wohnheim mit 200 post-sowjetischen Juden und mit 150 Vietnamesen, die dort auch als Kontingentflüchtlinge damals gelandet sind. Auf dem Berg, ehemaliges Krankenhaus für Schwerstkranke. In meinem Zimmer, circa 6 Quadratmetern, Bett, Tisch, Schrank, alles zusammen. Und dieses Gefühl, ich muss doch zurück, was mache ich hier, war sehr, sehr stark einerseits. Andererseits, ich hatte ein Ziel, ich muss weiter studieren. Und um die Ecke war Tübingen, das war die Universitätsstadt. Und so führte mich der Weg sozusagen mit einem sehr rudimentären Deutsch irgendwann zu dieser Uni.
Sie sind, das haben wir gerade besprochen, in der Sowjetunion aufgewachsen, in der Ukraine zu einem jungen Mann geworden, sind nach Deutschland gekommen. Wie jüdisch sind Sie denn aufgewachsen?
So jüdisch wahrscheinlich, wie es die Antisemiten draußen sehen wollten. Das heißt, jüdisch im Sinne Tradition, das ist wahrscheinlich, könnte ich das nicht kontern, sondern einfach Sie fragen, wie christlich sind Sie in der DDR aufgewachsen? So ungefähr jüdisch bin ich in der Sowjetunion aufgewachsen. Das heißt, das Umfeld sozusagen meiner Familie war zu 80% jüdischer Herkunft, aber es gab null Tradition, null Religion. Es gab Rudimente von Jiddischen bei meinen Großeltern. Es gab
väterlicherseits?
Väterlicherseits, genau. Es gab
mütterlicherseits gar keine Verbindung.
Mütterlicherseits gar keine Verbindung sozusagen, was sich später herausstellen sollte, dass ich hier in Deutschland das vervollständigen soll irgendwie, weil wir hatten auch keine Ahnung, wie das im Judentum geht. Es war ganz wichtig, der Unterschied zwischen Deutschland und Russland ist, oder Ukraine, dass man hier nicht mehr weiß, sozusagen, wie Juden aussehen könnten. Dort hat man sich das eingebildet, dass ein jüdisches Aussehen irgendwie klar ist. Also das sind Stereotype, die dieser ethnischer Natur sind, sozusagen, und die galten dort. In unserer Schulklasse gab es im Stadtzentrum von Dnipropetrovsk 15, glaube ich, Menschen, die Juden oder jüdischer Herkunft waren.
So. Woher kam der Wunsch, diesen, ich sag mal, jüdischen Wurzeln väterlicherseits nachzugehen?
Hier verschwand die Religion zunehmend in der Gesellschaft, verschwindet sie bis heute, würde ich sagen. Dort war das so, dass Ende der 80er Jahre, als wir jung, hungrig und interessiert waren, kam die Religion massiv zurück als Thema, weil 70 Jahre keine Religion existiert hat. So. Es gab natürlich also in der DDR Inseln, also unsere Kanzlerin kommt aus einer Familie, die auch religiös in der DDR war. Es gab einige Familien in der Sowjetunion, aber minimal. Dnipropetrovsk war eine Stadt mit ca. 40.000 Juden, Judinnen damals. Die Synagoge war so groß wie dieser Raum plus wahrscheinlich noch ein Zimmerchen. Und jetzt steht dort das größte jüdische Zentrum der Welt.
Wie jung waren Sie denn, als dieser Gedanke kam, diesen Wurzeln nachzugehen?
Als dieser Gedanke kam, diesen Wurzeln nachzugehen, also religiöse Suchen, ich war so zwischen 18, 20, 22. Entscheidung sozusagen, dass jetzt Judentum eine zentrale Rolle spielt und das Judentum der Weg ist, sie kam gewissermaßen mit der Geburt unseres Sohnes. Als dann klar war, sozusagen jetzt nicht mehr zu sagen, komm, ein bisschen was, ein bisschen so meditieren, ein bisschen Technik, ein bisschen Buddhismus, ein bisschen Zen, viel Christentum, wir sind auch sozusagen in der christlichen Kultur aufgewachsen und Judentum spielt auch eine Rolle, sondern ich war und bin der Meinung, eine Entscheidung muss her. Man muss auch wissen, wo man steht. Ich würde sagen, die Diskussionen und die intensiveren Entscheidungen kamen in Tübingen. Also ich war 24, wir haben uns angefreundet mit einer Moskauer Familie. Sie haben auch gesucht, also sie waren jüdisch sozusagen und sie haben gesucht nach jüdischer Tradition.
Herr Beckin, wenn Sie sagen gesucht, dann klingt das für mich so, als hätten Sie bis dahin kein Zuhause, kein Glaubenszuhause
gehabt. Ich hatte kein Glaubenszuhause.
Und das haben Sie aktiv gesucht und im Judentum gefunden?
Im Judentum gefunden und das hatte natürlich auch mit dem Leben in Deutschland ein bisschen zu tun, denn irgendwann, wenn man als Migrant in diesem Land, was nicht das migrantenfreundlichste Land bis heute ist, ziemlich nackt, also nackt im Sinne einsam, bitte sehr, hier ist das große Land, das große Leben, entscheide dich, steht. Dann stellt man sich die Frage, was bist du denn? Mhm. Wenn man diese banale, elementare Frage stellt und eine Antwort gibt, nicht fünf Antworten, ich bin russischsprachig, ukrainischsprachig, deutschsprachig, ich bin das, Historiker, sondern eine einzige. Und diese einzige Frage und diese einzige Antwort war für mich ein Jude. Und das war ein Prozess, auch ein existenzieller Prozess. Plus, wenn ein kleines Baby da ist, und das ist nicht nur ein Baby, sondern das ist gewissermaßen auch ihre Zukunft. Und sie sich fragen müssen, was wollen wir? Das ist jetzt die erste Generation, unser Sohn, die hier geboren ist sozusagen und ein neues Leben bei ihm. Also unser Leben war damals, also unsere Jugend und Sozialisierung von meiner Frau und von mir war dort. Und dann war die Frage, was dann? Und das war die Antwort, die ich gegeben habe in sehr vielen Diskussionen. Das war nicht so, dass ich hier sage, okay Leute, so jetzt wie die Ukraine zu uns kam damals, die Sowjetunion sind, jetzt wachen wir auf, ab jetzt jüdisch. So ist es nicht. Natürlich spielt auch die Familiengeschichte eine wichtige Rolle. Spielen auch wahnsinnig viele Diskussionen. Ich bin mit meiner Großmutter auch bei ihr aufgewachsen, sozusagen väterlicherseits. Und da bekam ich all das, was im Jüdischen noch möglich war, mit meinen Lehrern in der Schule und an der Uni. Das sind alles assimilierte ukrainische Juden gewesen. Und das sind diese Einflüsse, klar, die eine wichtige Rolle spielen. Dass die Zuhörer das auch ein bisschen verstehen,
also worum es geht. Also ein schleichender Prozess.
Ein schleichender Prozess. Mhm. Und dann irgendwann fragst du, hey, was lebe ich jetzt? Es gibt sozusagen eine Antwort. Ich bin es, ich fühle mich so, lasst mich alle in Ruhe. Ich war der Meinung, bin auch heute der Meinung, sozusagen, dass ein Weg über die Gemeinde, über eine jüdische Gemeinde, ein richtiger ist. Man kann eine Gemeinschaft finden. Mhm. Man kann auch Menschen finden, mit denen man zusammen ist in diesem Judentum. So. Und das war ein Prozess, das zu verstehen. Das hat für mich wahrscheinlich 7, 8 Jahre des Lebens in Deutschland gedauert. Und dann schaut man nochmal einen Rabbiner aussuchen, nochmal gucken, sozusagen, wie der Prozess ist, nochmal mit Familie ein Agreement treffen.
Und mit ihrer Frau wahrscheinlich.
Und mit meiner Frau ganz intensiv, weil zu sagen, wir gehen diesen Weg. Und wir sind das jetzt. Das ist ein unglaublich harter Prozess.
Haben Sie das für die Familie entschieden, Herr Beckin?
Ich habe das initiiert. Ohne Ihre Entscheidung hätten wir das nie gemacht. Ohne Ihre Entscheidung hätten wir jetzt auch keine Familie gehabt, weil ich glaube, Sie sind freier, sehr bewusster Mensch. Und zu sagen, ich folge dir blind, das wäre ein patriarchalisches Modell, nach dem Sie nie leben konnte und auch nie leben kann.
Und heute sprechen Sie wahrscheinlich auch am Abendbrottisch über das Judentum in Deutschland, über Ihr Projekt, weil Ihre Frau Ludmilla immerhin migrationspolitische Referentin für die FDP-Fraktion im Bundestag ist? Oder wie muss ich mir das bei Ihnen zu Hause vorstellen?
Sie müssen sich das so vorstellen, zumal zu Corona-Zeiten, dass jetzt nach der Arbeit, also die Arbeit endet sehr spät sozusagen. Das heißt, wir arbeiten beide sehr intensiv, Sie mehr das zu Hause.
Sie müssen irgendwann Ihren Laptop zuschlagen und Sie schlägt Ihren.
Der Job ist jetzt nicht zu sagen, ich berichte dir jetzt über den jüdisch-muslimischen Dialog und über den Zentralrat der Juden und sie berichtet mir über die etwas schwierigere Lage der FDP und die Themen Migration. Nein, der Job ist, und da ist sie viel stärker als ich, dass sie sagt, hör bitte auf jetzt, das Zeug weiter zu erzählen. Lass uns jetzt einfach abschalten. So. Und dieses Abschalten bedeutet Sport, Atmen, Fitnessstudio, spazieren gehen, lesen. Also das ist, und der Job ist einfach abzuschalten, denn wir sind beide in Bereichen, die nie enden. Das heißt, man kann sagen, okay, der Job geht auch nachts, auch abends. Der persönliche, private Job, sonst ist es ein direkter Weg in die Psychiatrie, einfach zu sagen, Cut. Schluss. Aber das kennen Sie als Journalist, das ist auch nicht wesentlich anders.
Der Historiker Dimitri Beckin, Sie sind viel rumgekommen. Wenn man sich mit Ihnen beschäftigt, dann weiß man aus der Ukraine nach Tübingen, Mainz, Frankfurt am Main. Sie waren in den Vereinigten Staaten, in Harvard, waren wieder in Frankfurt zurück, sind jetzt in Berlin. Wir haben vorhin schon mal diese Unterschiede angesprochen. Wenn man dem Judentum sich anschließt, dann muss man sich nochmal entscheiden zwischen liberal, zwischen orthodox, zwischen nochmal verschiedenen Richtungen. Wie erleben Sie das heute hier in Berlin?
als ein Glück. Es gibt sozusagen, also Vielfalt ist ein schönes Wort, aber Vielfalt ist ein Wort, was jedes Mal meiner Meinung nach mit Bedeutung gefüllt werden muss. Sonst ist es eine leere Hülse sehr schnell. Und in Berlin gibt es eine konkrete, real funktionierende Vielfalt der Synagogen des jüdischen Lebens. Habe ich Lust, hier um die Ecke in eine orthodoxe Synagoge zu gehen? Mache ich das? Habe ich Lust, nicht um die Ecke, sondern in Berlin zu wechseln, sozusagen nach Prenzlauer Berg zu gehen, in die Synagoge Rüchestraße, die eher liberal-konservativ ist, mache ich das. Und das muss man schätzen, weil in den meisten deutschen Städten ist die Situation so, dass irgendwo im Stadtzentrum eine sehr gut bewachte einzige Synagoge steht und da hast du keine Wahl. In Berlin ist die Situation nicht einfach, weil wo Vielfalt ist, sind auch viele Konflikte. Und wie Sie wissen, sozusagen Berliner Gemeinde ist nicht frei von Konflikten. Aber okay, wenn man sagt, ich halte das aus und wenn man sagt, ich bin auch einer, der in dieser Stadt frei unterwegs ist, dann glaube ich, ist es ein Glück in Berlin. Ich genieße das, also ich genieße nicht alles in der Stadt, aber das jüdische Leben hier und die Möglichkeiten, das zu verwirklichen, sozusagen, genieße ich schon.
Wenn man sich mit ihm beschäftigt, da erfährt man vom Jüdischen Museum in Frankfurt zum Beispiel. Ja. Irgendwie haben Sie immer im jüdischen Kontext gearbeitet, die Leo-Beck-Stiftung in Berlin, ja. Jetzt der Zentralrat der Juden. Ist der jüdische Glaube Ihre Lebensaufgabe?
Also mit Mission und Vision, also das sind alles Begriffe, die ich jetzt auch benutze. Ich bin auch ein bisschen mit in der Kommunikationsbranche unterwegs und ich weiß sozusagen, wie wichtig das ist. Also kurz, wenn ich die Antwort zwischen Ja und Nein Ihnen geben sollte, ja. Ich bin natürlich auch ein Mensch, der sehr genau weiß, und das jüdisch-muslimische Dialogprojekt ist so ein Beispiel dafür, dass man auch die anderen sucht. Also das jüdische Leben ist schon immer sozusagen, als Historiker bin ich Anhänger der These jüdische Geschichte als Universalgeschichte. Also öffne sozusagen mit dieser Zugehörigkeit diverse Schlüssel zu jüdischen, zu russischer Gesellschaft, zu ukrainischer, zu deutscher und zu israelischer natürlich, zu amerikanischer so. Das heißt, es ist meine Lebensaufgabe und es ist auch die Notwendigkeit, würde ich sagen, das jüdische Leben hier und die jüdische Gemeinschaft so zu etablieren, sozusagen, dass die Rolle weit mehr als eine Nach-Holocaust-Opfer-Rolle einer gut geschützten Minderheit ist, sondern dass die Leute, die Gemeinschaft aktiv ist, dass man auch so politisch und gesellschaftlich mitspielt. Ja, das schon.
Was wollen Sie als Historiker mal hinterlassen? Weil Sie beschäftigen sich als Historiker mit vorangegangenen Generationen. Was möchten Sie, dass die Generation nach uns über Sie erzählt?
Will ich noch ein bisschen leben. Das heißt, so hinterlassen ist eher so, es gibt so zwei Begriffe in Geschichte und im Archivwesen, Vorlass und Nachlass. Also Nachlass ist, wenn sozusagen man schon ins Jenseits abbuxiert wurde. Vorlass ist, wenn man jetzt so ein bisschen Sachen vorbereitet, sozusagen zu Lebzeiten. Also ich habe das realisiert für mich. Sie haben Amerika erwähnt. Ich hatte tatsächlich ein Stipendium in New York und Harvard und war dort mit der Familie. Und irgendwann dort habe ich realisiert, dass ein rein akademisches Leben, also ein Leben, das sagt, okay, du Historiker, hier sind die weltbesten Bibliotheken, du kannst dich vergraben und schreiben. Irgendwann so 2006, 2007, 2008 habe ich verstanden, dass es nicht mein Leben ist, nicht ganz. Ich bin aber durchaus der Meinung, dass ich als Historiker aktiv bin, aber ein Historiker, der aktiv politisch und in der Gesellschaft mitarbeitet. Das war ein Weg in die Ausstellungswelt, das war auch ein Weg zu diesen gesellschaftlichen Projekten, das war auch eine Arbeit, also es gab hier in Berlin noch eine frühere Station, bei einer wichtigen Institution, Ernst-Ludwig-Ehrlich-Studienwerk, jüdische Begabtenförderung. Da hatte ich das Glück, mit jüdischen Studierenden sozusagen zusammenzuarbeiten. Und irgendwann verstehst du, es geht nicht mehr um dich. Das heißt, eine Selbstverwirklichung, ein Ego, irgendwie dieses Gefühl, du musst dich nicht unbedingt selber zeigen, sondern einfach schauen, dass die anderen mit inszeniert werden. Mhm. Schau, dass das dein Team mitspielt sozusagen. Ich habe ein großes Projektteam jetzt für Shalom Aleichem und so weiter.
Shalom Aleichem ist das eine, also Juden und Muslime zusammenbringen. Sie waren aber auch schon beim Kirchentag. So, ja. Es könnte eine Aufgabe für Sie sein, dass man irgendwann über Sie liest. Er hat die Christen auch noch mit dazu.
Klar, ich wurde eingeladen und ich habe es dankend angenommen, hier in Berlin schon in den Vorstand der AG Juden Christen beim Evangelischen Kirchentag. Das bedeutet, dass seit Jahren auch so eine intellektuell religiöse Gruppe zusammenkommt, der Leute, die einfach schaut, wie können denn Juden und Christen miteinander reden? Wie funktioniert das? Welche Probleme gibt es und so weiter? Ich bin tatsächlich der Meinung, und das haben Sie richtig diagnostiziert, dass dieses Dialogische, dass diese Arbeit an der Grenze, also jüdische Gemeinschaft im Mittelpunkt, aber auch den anderen sozusagen sich öffnen und gucken, wie ich jetzt die Gesellschaft mitbespiele, das kann man schon sagen. Das ist aber nicht reine Historiker-Mission, das ist eher sozusagen so, ich versuche ein Akteur, ein gesellschaftlicher Akteur zu sein.
Wie oft, Herr Belkin, verzweifeln Sie eigentlich? Weil es gibt ja auch immer wieder diese Fehlschüsse, die wir alle wahrnehmen, dass wir in unserer Gesellschaft, dass plötzlich Politiker etwas sagen, was sie vielleicht nicht richtig überlegt haben und dann kommt sowas wie Kopftuchmädchen und schon empört sich die ganze Nation natürlich zu Recht, weil wir einen Schritt nach vorn gegangen sind und plötzlich wieder drei zurückgehen.
Das ist eine wichtige Frage. Ich glaube, unsere Generation unterscheidet sich von der Generation, sagen wir, der jüdischen Akteure, Akteurinnen der 80er, 90er Jahre, die gesagt haben, okay, ich arbeite praktisch allein und irgendwann verzweifle ich, weil, wie Sie richtig sagen, man macht es 30 Mal und dann kommt der 31. und wiederholt das ganze Zeug. Und dann hat man noch einmal mit antisemitischen Vorurteilen, mit Minderheiten, mit fremdenfeindlichen Vorurteilen und so weiter zu tun. So, ich glaube, der Job heute ist nicht mehr im Alleingang oder auch als Institution sozusagen allein das zu bespielen. Und Zentralrat versteht jetzt zunehmend, wie man sich öffnet der Gesellschaft und den anderen und sagt, also man muss mit anderen reden. Man muss schauen, sozusagen, wo die Interaktion möglich ist. Man ist nie allein. Man braucht politische Akteure, man braucht gesellschaftliche Akteure, mit denen man solidarisch zusammengeht. Und das ist, glaube ich, auch das Modell für die Zukunft. Ich kann mir sehr gut vorstellen, sozusagen, dass das so ist. Und dann, wenn man jetzt nicht allein ist, dann resigniert man auch weniger. Denn sonst irgendwann wacht man auf und sagt, ich kann nicht mehr.
Also Religion und Politik müssen sich noch besser vernetzen?
Sie müssen sich besser vernetzen. Es gibt eine ganz wichtige Institution namens politische Bildung. Politische Bildung, das war auch neu für mich, ich wusste, das gab sowas nicht in der Sowjetunion, dass man einfach sagt, okay, man hat jetzt sozusagen diese richtige Sprache der Kommunikation und so weiter und dann will man, dass die anderen das lernen und verstehen, dass zum Beispiel jetzt die Fremden zu hassen ist falsch, dass die Minderheiten zu respektieren sind, dass die Gesellschaft plural zu funktionieren hat, dass Antisemitismus was Schlechtes ist und so weiter. Jetzt sind wir in dieser Zeit, interessanter, aber auch paradoxerweise, da irgendwo angekommen, dass die Sprache der politischen Bildung der 70er, 80er, 90er Jahre, die sehr progressiv war und dachte, irgendwann ist das alles weg. Also alle Vorurteile verschwinden. Mit diesen sozialen Netzwerken, mit Internet, mit der Brutalisierung und Polarisierung der Gesellschaft sind wir jetzt dort angekommen, sozusagen an einem Punkt, an dem die neue Sprache der politischen Kommunikation notwendig ist. Ich bin mir absolut überzeugt und ich bin der Meinung, dass der Zentralrat tatsächlich jetzt in Richtung neue politisch-kommunikative Sprache auch unterwegs ist. Das heißt, es sind viele Projekte und viele Prozesse sozusagen, die dann einfach sagen, wir sind jetzt auch ein Seismograph der demokratischen Prozesse in diesem Land. Und das ist etwas, was für mich faszinierend ist. Ich glaube, da will ich auch mitspielen.
Darf ich fragen, wie häufig Sie eigentlich in die Synagoge gehen?
Ja, ich kann diese Frage, also wenn diese Frage jetzt für die Vor-Corona-Zeit wahrscheinlich jetzt beantworten, weil ich glaube, als es normal war, einmal pro Woche oder einmal in zwei Wochen. Also ich bin so ein Kabbalat-Shabbat, das ist, wenn Shabbat kommt, die Woche endet sozusagen, die Arbeitswoche und dann gibt es einen Abendsgottesdienst und das ist ein Format, was ich sehr mag, was auch realistisch mit Familie sozusagen kompatibel ist und das ist wahrscheinlich die Regelmäßigkeit. Ich bin auch der Meinung, dass ein bisschen Lernen, Studieren sozusagen wichtig ist und da ab und zu bin ich auch morgens gegangen zu ein paar Lernstunden.
Und jetzt in Corona-Zeiten, wenn das nicht möglich ist, fehlt Ihnen Kraft?
Nein, die Kraft fehlt nicht. Die Kraft fehlt aus anderen Gründen. Die Kraft fehlt, also ich glaube, einen großen Fehler machen diejenigen, die sagen, wow, was für eine Zeit, wir entschleunigen pur und wir gucken und digital ist doch alles, das ist eine tolle Chance für Digitalisierung. Ich glaube, da müssen wir Realisten sein und bleiben und einfach die Sachen bei Namen nennen und sagen, fehlende soziale Kontakte sind schlecht, fehlende Möglichkeit, Menschen zu treffen, ist schlecht. Also wir müssen das überwinden, am besten zusammen und hoffen, dass das vorbei ist. Und dann 1:1 kommen wir nicht zurück, aber wir müssen einfach schauen, sozusagen, dass dieses Soziale wieder entsteht. Es gibt ein paar Rabbiner, Rabbinerinnen auch, die wunderbaren Dienst auch geleistet haben während dieser Zeit an ihrer Gemeinden, weil sie ja zu gewissen Zeiten immer, egal was passiert, sozusagen allein in der leeren Synagoge standen und sich mit dem eigenen Handy gefilmt haben und performt sozusagen. Ich weiß sehr genau, dass es für sehr viele sehr wichtig war. Da war auch der Zentralrat aktiv. Wir haben gesammelt sozusagen die Informationen, wie es den Gemeinden geht. Wir haben auch Ratschläge gegeben. Wir haben einfach geguckt, was geht. Also Menschen sterben auch zu Corona-Zeiten. Wie findet jetzt so eine religiöse Beerdigung statt? Also es gibt wahnsinnig viel zu tun sozusagen und zu liefern und so. Und in dieser Zeit muss man dann einfach durch und gucken, dass diese Krise irgendwann vorbei ist und das menschliche Miteinander wieder entsteht.
Dimitri Belkin, ich danke Ihnen sehr für Ihren Besuch.
Ich danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.